Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, es scheint irgendwie Naturgesetz zu sein, dass man so Mitte Dezember bemerkt, was in dem Jahr und den letzten Monaten alles so liegen geblieben ist. Und das ist bei Werder Bremen offenbar gerade nicht anders. Darüber wollen wir sprechen in Folge 262, die da heißt Luft nach oben. Und wir haben in den Vorgesprächen eine Menge Luft nach oben ausgemacht. Und da wollen wir mal in diese Luft, wollen wir mal reinpusten ein bisschen. Am liebsten mache ich das zusammen mit meinem besten Freund und Fußballkumpel Jan Siegert. Hallo Jan.
Hallo Schatz. Ja, ehrlicherweise, ich finde es viel interessanter. Was ist denn in deiner Bestandsaufnahme bei dir liegen geblieben die letzten Monate?
Oh, das würde den Rahmen sprengen, ja. Und Teile genau. Der Antwort würden die Öffentlichkeit verunsichern. Einiges, und aber das soll nicht darüber hinweg täuschen, dass wir ja lieber auf das schauen und mit dem Finger auf das zeigen, was bei anderen liegen geblieben ist.
Ja,
da genau. Sind wir ja besonders gut. Es ist Donnerstagmittag, überraschenderweise melden wir uns bei euch mit der Folge nach der Werder-PK, Spieltags-PK,
wow.
Vor dem Augsburg-Spiel, denn die war ausnahmsweise schon Donnerstag um 10.30 Uhr, was uns in die Karten gespielt hat.
Ja, allerdings.
Sodass wir da, denke mal, Jan, stimmst du zu, ein paar interessante Sätze und Andeutungen rausgehört haben aus dem, was Horst Steffen da so erzählt hat, oder?
Ja, naturgemäß ließ sich das auch nicht vermeiden, nachdem was dann auch so, ich nenne es jetzt mal Öffentlichkeit, male zwei dicke Anführungszeichen in die Luft und meine damit eigentlich Social Media, zu lesen war an Kritik und an unreflektiertem Gepoltere. Und deswegen, ja, das kann man, glaube ich, ganz gut ergänzen mit den Dingen, die Horst Steffen in der Pressekonferenz auch über die Art und Weise, wie er Dinge angeht, erzählt hat. Gucken wir nachher nochmal im Detail drauf. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, wir können es beide nicht vermeiden, einmal den rosa-roten Elefanten im Raum anzusprechen, der da heißt 0-4 Niederlage gegen Stuttgart zu Hause.
Ugh. Also mal ganz ehrlich, mein Freund, ich als Elefantenhalter,
ja,
verbitte ja. Mir solche Vergleiche, und so richtig rosa-rot habe ich da auch nicht viel gesehen letzten Sonntag zu dieser wirklich ganz, ganz schlimmen Anstoßzeit 19:30 Uhr. Ich wäre ein bisschen versöhnt gewesen, wenn das Spiel anders gelaufen wäre. Ist es aber nicht.
Nein.
Wie ist danach doch eher the end is near Atmosphäre weit verbreitet. Wollen wir mal kurz noch zurückspringen, direkt in das Trauma? Du musst dich deinem Trauma stellen, mein Freund.
Ja, das habe ich in der letzten Zeit schmerzhaft oft gehört, diesen Satz. Aber ich bin selbstverständlich dazu bereit und mittlerweile auch ein bisschen geübt darin.
Sonntagabend 19:30 Uhr, du warst im Stadion. Erzähl.
Ja, ich machen wir auch keinen Hehl draus. Ich stecke irgendwie auch teilweise immer noch in der Aufarbeitung. War ehrlich gesagt eines der gespenstischsten Erlebnisse, die ich im Werder-Kontext die letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre gehabt habe, weil die Stimmung ganz komisch war. Also weil der Verlauf des Spiels ja eigentlich auch relativ schnell klar gemacht hat, okay, hier geht heute nichts. So, und
bevor
das hast
wir,
du.
Bevor wir da vielleicht nochmal die Temperatur messen, ne, das Fieber messen oder beziehungsweise die Unterkühlung, die ich bis nach Hamburg gespürt habe, da im Stadion. Wie geht's denn dir jetzt? Also, ja, fand ich irgendwie ganz interessant. Man war irgendwie ziemlich zerstört, wie nach der Derby-Niederlage, aber irgendwie anders, oder?
Ich war deutlich resignierender. Bin ich momentan drauf. Was nicht bedeuten soll, alles scheiße. Aber was bedeutet also so diese emotionale Wut, die ist bei mir dieses Mal nicht so ausgeprägt gewesen, sondern von einer gewissen Tristesse verdrängt worden.
Ja, du hast es den Satz mal geprägt irgendwie vor einem halben Jahr oder so, man hat das so über sich ergehen lassen.
Ja.
So ungefähr. Das fiel mir wahrscheinlich mit einer leichten Erkältung Sonntagabend zu Hause in Jogginghose ein bisschen leichter, das über sich ergehen zu lassen, als dir, glaube ich, mit Family im Stadion.
Ja, genau. Ich war mit meiner Mom da, mit Jensen da, meine Schwester war auch im Stadion. Ja, was können wir sagen? Wir haben nach Abpfiff dann bis zum ins Bett gehen handgestoppte drei Sätze vielleicht noch miteinander gewechselt.
So wie das früher in deutschen Familien üblich war.
Ja, genau. Sag ich mal, sagen, ja. So früher halt gang und gäbe.
So habe ich ganze Weihnachtsfeste verbracht.
Ja, bei uns ist das eher nicht üblich, deswegen umso bemerkenswerter für mich in meiner Wahrnehmung. Aber ja, war so und dann halt eben jetzt auch nochmal Wahrnehmung. Es scheint auch bei ganz vielen anderen so gewesen zu sein, denn so soundkulissentechnisch war das mal mit Ausnahme der Ostkurve, die ja einfach dann auch durchsingt, also sie hätten selbst auf der Titanic weitergesungen, glaube ich, war es halt im Rest des Stadions einfach wirklich gespenstisch. Ja. Also dann wirklich auch ab Minute 50 war es dann wirklich einfach echt gruselig.
Ja, es war wirklich schlimmer als Protestlaute und Pfiffe, fand ich, es war gar nichts.
Ja,
genau. Man hörte gar nichts. Ab und zu mal die Stuttgarter, was auch nicht schön war, aber immerhin sang da mal jemand. Aber ja, die Ostkurve, sag ich mal, mit angezogener Handbremse, alles, was sie an Liebe noch aufbringen konnte. Und dann nach Abpfiff wirklich laut und vernehmbar Pfiffe, wirklich laute Pfiffe. Ja. Obwohl man auch lobend erwähnen muss, und das sagten sie auch bei The Zone, die das Spiel ja übertragen haben, dass jetzt vor Abpfiff kaum jemand weggegangen ist. Ja, man zumindest im Fernsehen sah es auch so aus, die Aufgänge, die man sehen konnte auf der Kameraseite oder auf der entgegengesetzten, da waren die Aufgänge immer leer, die Leute saßen noch. Ja, vielleicht, weil sie pfeifen wollten. Du meintest aber, war nicht überall im Stadion so.
Ja, die Kameras standen auf unserer Tribüne.
Ja.
Was erklärt, dass sie unsere Blöcke nicht gezeigt haben. Denn also bei uns im Block, da ging das schon sehr früh los.
Ja.
Und da verabschiedeten sich dann auch viele, spätestens nach dem dritten.
Ja.
Wir sind geblieben. Ehrlicherweise haben wir uns aber auch zweimal fragend angeguckt. Aber da haben Jensen und ich dann auch also sofort aus Überzeugung gesagt, nö, so das machen wir jetzt nicht. Ja, also das kann man, glaube ich, subsumieren als eines der chancenlosesten Spiele, die Werder abgeliefert hat in den letzten Jahren.
Das war so, ne? Und dann lass uns doch mal, okay. Und das ist vielleicht, um den Bogen nochmal zu schließen, vielleicht auch ein Unterschied zur Derby-Niederlage, wo wir ja nicht chancenlos waren, ne? Sondern wo es zu großen Teilen an uns selber lag, dass wir das Ding in Hamburg verloren haben.
Ja.
Bei Spiel gegen Stuttgart, muss man sagen, hatten wir weniger in der Hand selber. Und umso bitterer aber die Erkenntnis, wenn man dann halt so, ja, hergespielt wird.
Genau das, ja. Das, genau das.
War ja wirklich so. Aber das ist ja vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal in das Spiel einzusteigen. Denn, und da waren sich ja auch alle einig und ging mir ja selber auch so, das Spiel ging ja von unserer Seite aus richtig gut los.
Ja, genau. Das war ja wirklich, also du hast ja sofort gesehen, dass sie wild entschlossen waren, was zu machen. Ich glaube, gefühlt hatten wir in den ersten 10 Minuten so viele Großchancen wie in den letzten 6 Spielen.
Ja.
Wir hatten ja wirklich, also die wirklich großartige Aktion von Justin, der den Ball da wirklich hauchzart am linken Pfosten vorbei nagelt.
Ja.
Nachdem sie sich gut rausgespielt hatten. Und danach gab es auch noch 2, 3 wirklich vielversprechende Szenen.
Ja.
Deswegen ähnelte deiner Wahrnehmung wahrscheinlich am Fernseher, oder?
Ja, exakt. Also ich hatte wirklich einen guten Eindruck und dachte irgendwie die erste Viertelstunde, okay, sie haben es begriffen, sie wissen, was sie, was beim Derby nicht gut lief, nämlich die Griffigkeit, die Laufwege, die Idee, wie sie Stuttgart attackieren wollen und die Abwehr durcheinander bringen wollen. Und wir kamen in den ersten 10 Minuten zu 3, 4 guten Abschlüssen, wo ich dachte, okay, das sieht doch ganz manierlich aus. Ich dachte auch, okay, auch der Wechsel Justin Ginmar dann von Beginn an hatte sich nach 10 Minuten schon ausgezahlt, ne? Der war ja in der Startelf statt Keke Top. Und das hat man sofort gesehen. Und so, und dann, und das habe ich bis heute nicht rausgefunden, woran das lag. Und dann kam ja praktisch mit diesem Abseitstor ein
von Undorf,
kompletter Bruch. Ja, genau, dann schießt Stuttgart ein Abseitstor. Ne? Das war ja auch so ein nach Fehler Koulibaly, ne? Das wäre auf ihn gegangen. Da hat er Sauglück, diese Abseitssituation, diese kalibrierte Linie. Also selbst da erkennt man es nicht, warum das Abseits gewesen sein soll. Also wir haben Riesenglück, aber danach ist ein kompletter Bruch drin bei uns. Oder täusche ich mich? Oder sehe ich das?
Ja, ich denke gerade noch auf dem Zeitpunkt rum. Also also auf jeden Fall um das Tor herum. Ja. Und Spoiler, ich kann keine konkrete Szene ausmachen, in der man irgendwie dachte, oh, das war jetzt der Knacks.
Ja.
So, ne? Sondern ich habe, glaube ich, dann viel mehr irgendwie auch nochmal drüber nachdenken und dann auch im Zusammenfassungen gucken. Ich glaube einfach, und das messe ich dann nicht zuletzt auch an der Leistung Stuttgarts über die gesamten 90 Minuten hinweg gesehen, dass irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit Stuttgart sich auf seine Kräfte besonnen hat und dann einfach es geschafft hat, den Schalter umzulegen. Ja, also,
ja, ja. Aber dazu exakt, ne? Das war so. Und dann muss man ja auch sagen, hat Stuttgart auch ein klasse Spiel gemacht.
Ja.
Ne? Also bei denen hat auch alles funktioniert, auch wenn du danach dann die PK und die Interviews mit Hoeneß gesehen hast, der halt auch meinte, ey, das war echt dicht dran am besten, was wir machen. Ich bin stolz auf meine Jungs und ja, genauso muss es sein und so. Ne? Das muss man ja halt immer auch noch dazu sagen, dass die halt auch ein Megaspiel gemacht haben, abgesehen davon, wie dann auch das 2-0 fällt und so. Das ist natürlich bitter. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass wir ja, finde oder hatte ich den Eindruck, erstmal in die Position einladen während der ersten Halbzeit, dass sie ihr Spiel aufziehen.
Genau.
Was ihnen ja in der ersten Viertelstunde durch unser druckvolles Auftreten überhaupt nicht gelungen ist.
Genau.
Und dann frage ich mich, warum, wo war der Moment oder was war der Moment oder der Anlass, damit aufzuhören und sich immer mehr hinten reinzustellen. Das so. Und das ist das Einzige, was ich da gefunden habe, was einigermaßen Sinn macht, war dieses Abseitstor.
Das kann sein, ja.
Da vielleicht die Ansage kam, oh, jetzt aber, das war knapp, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen vorsichtiger. So, jetzt mal, ne, stehen wir mal erstmal, gefährlich, Achtung. Und dass dadurch eine komplette Verunsicherung da war und niemand mehr so richtig, also die Aggressivität war weg irgendwie.
Ja,
und
genau. Also das klingt logisch, was du sagst.
Ja, ich hoffe,
Das klingt logisch, was du sagst. Letzten Endes kann es natürlich auch beides sein. Also es kann natürlich auch sein, dass Stuttgart angefangen hat, sich aufzurappeln. Ja.
Ja.
Und Werder das gemerkt hat und dann sozusagen quasi das Abseitstor, der Brandbeschleuniger in der Wahrnehmung, jetzt müssen wir aber aufpassen, wa?
Ja, das ist meine Vermutung, ne? Also du sagst, das klingt logisch, ja, das ist ein bisschen Wunschlogik, aber zumindest ein Erklärungsversuch, ne? Weil ich mir das sonst einfach, ich begreife nicht, dass wir die ja schon da hatten, wo wir sie zu Spielbeginn haben wollten, nämlich dass wir sie gezwungen haben zu reagieren und sie dazu gebracht haben, dass sie ihr Spiel eben nicht aufziehen können und wir drei Torchancen haben. Justin Ginmar sagt danach auch, ich muss einen von diesen drei Abschlüssen, der muss rein. So, und dann läuft das Spiel anders. Okay, das hat man auch schon tausendmal gehört, ne? Das Spiel läuft dann ganz anders und so, aber natürlich läuft es dann anders, wenn du gegen Stuttgart in Führung gehst nach 10 Minuten. Ne? Das ist natürlich so. Aber wenn dann die ersten drei Schüsse nicht reingehen, dann heißt das ja auch nicht automatisch, dass sich eine Mannschaft dann hinten einigeln muss nach einer Viertelstunde. Und das will mir nicht in den Kopf.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal versucht, parallel so ein bisschen auch nochmal im Ticker nachzugucken. Ne? Mhm. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass Karim Koulibaly diese dumme gelbe Karte schon nach 11 Minuten kriegt. Mhm. Frage wäre halt, ob es damit eventuell beginnt, dass einer unserer Abwehrspieler dann die Handbremse zieht im Kopf. Ne?
Ja, das ist so, ne? Und das sagte Horst Steffen auch und da hat er mich komplett abgeholt, meinte er, es gibt wenig, was mehr nachteilig ist, als wenn du früh eine gelbe Karte kriegst für den Gegenspieler von Dennis Undav.
Ja, genau.
Das ist natürlich so, das kann auch schon ein Punkt sein, ne? Aber ja, das geht ja aber in meine Richtung,
ja, genau.
Die Überlegung, ne?
Ja, also dass es halt quasi vielleicht vorher irgendwie einen Punkt gab, wo das anfing zu bröckeln und dass dann halt das Abseitstor wirklich dann letzten Endes der Schlag war, der das Konstrukt dann irgendwie in sich hat zusammenfallen lassen, wenn man es mal auf das Selbstvertrauen münzt gegen so eine überlegene Mannschaft. Denn das war Stuttgart ja von Anfang an auch auf dem Papier, ja. In dem fragilen Momentum, in dem wir nach dieser Derby-Niederlage ohnehin steckten, dass es da halt eben dann nur diese Verunsicherung gebraucht hat, um es eben zusammenbrechen zu lassen. So.
Ja, aber umso schlimmer, dass es gar keinen Grund gab, nach einer Viertelstunde so zusammenzubrechen. Ne? So, das meine ich. Wir haben ja nicht das 0-1 gekriegt und brechen dann zusammen, sondern ne? Wir haben ja die Chancen. Und das irgendwie, ja, das finde ich, hat mich... Ja, das macht mir große Sorgen irgendwie. Das wirft wirklich die Frage auf, warum da auch mental und psychologisch da nicht so eine Sicherheit und Stabilität ist, dass man nach 20 Minuten sein Ding nicht mehr durchziehen kann.
Ja, ein weiteres Indiz dafür ist ja auch, dass Werder sich das zweite nur 3 Minuten nach dem ersten fängt.
Ja.
Ne? Also dass du halt dann das Ding, weil sie schaffen es dann ja noch nach dem Abseitstor, sich noch 20 Minuten, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, zu wehren, ja, auch wenn Stuttgart Chancen hat. Aber das erste fällt und dann fällt ja direkt das zweite. So.
Ja.
Ne? Und, ja, gut. Ja. So, und jetzt muss ich einmal ganz kurz parallel, weil ihr könnt es vielleicht nicht hören, aber der liebe Thomas ist mit mir aus der Leitung geflogen.
Ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen aufgelegt. Kurz
parallel zurückrufen. Mal gucken. Ah ne, er ruft jetzt selbst an, dann gehe ich doch mal gleich wieder ran. Na, läuft die Aufnahme noch weiter?
Ja, und ich habe parallel auch gesprochen.
Ja, sehr gut.
Ins Nichts. Viel Spaß, wenn ihr das hört.
Ja, jetzt. Genau. Gab keine kurze Verunsicherung, aber hat ja nicht lang gedauert. Also, wir waren gerade stehen geblieben bei zweites Tor direkt nach dem ersten gefangen. Auch ein Indiz dafür, dass der Kopf wackelt. So.
Ja, und vor allem, wenn du dann noch so ein Tor kriegst. Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich 32 Meter aus dem Stand, ich glaube 122 km/h, was für eine Fackel war das denn bitte?
Wirklich. Und zentral über Backhaus und er hat keine Chance, ne?
Das wollte ich dich fragen.
Ja, nee, also da gibt's sicherlich Leute, die sagen, nö, Manuel Neuer hält den, aber das Ding kommt ansatzlos, kommt direkt auf den Mann. Flattert wie bescheuert, würde ich ihn wirklich freimachen von Schuld. Sieht scheiße aus, aber der rutscht ihm nicht durch die Flossen. Ja, er ist nicht irgendwie auf dem Weg in die falsche Richtung, sondern der geht einfach stramm über seinen Kopf und ist viel zu schnell. Was soll er da machen?
Ja, denke ich auch. Und da kann man nicht sagen irgendwie. Also der ist nicht zwingend haltbar. Ne? Nee. Irgendwie in der Sternstunde hält ihn vielleicht jemand. Manuel Neuer vielleicht, weil er ja immer den Neuer Arm schon oben hat. Ne? Vielleicht hätte das geholfen. Genau. Ne? Okay, also long story short, das ist alles andere als ein Tor, weil das ist halt einfach ein Sonntagsschuss, once in a lifetime wieder mal.
Sagt so ja Leveling auch selbst.
Ne? Ja, er meinte, ich trainiere die, aber von 10 gehen 9 Fliegen aus dem Stadion raus.
Ja, genau.
Ne? Und einer geht dann vielleicht mal an die Latte. Und ja, gut, das ist dann wieder auch, und da muss man dann auch wieder mental der Mannschaft zugute halten, Werder. Ne? Das ist wie das Spiel gegen HSV, wo Vuskovic dann so ein Once-in-a-Lifetime-Tor schießt mit der Hacke. Und du stehst da als Werder-Spieler und denkst, ey, warum denn jetzt so, ne? Und genau so ist das, glaube ich, auch mental ein Schlag, wenn du dann nach dem 0-1 dann so ein Ding dann noch kriegst, 2 Minuten
direkt
später.
Direkt vor der Pause.
Ja, das ist natürlich...
Ja, aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das einfach offensichtlich ja auch in einer wirklich tief sitzenden Verunsicherung passiert, ne?
Ja.
Und die ist dann letzten Endes ja auch ursächlich dafür, dass du in diesem Spiel eigentlich relativ früh das Gefühl bekommst, mental ist Werder so wenig auf der Höhe, dass die es auch nicht schaffen werden, zurückzukommen.
Ja, genau.
Mit dem Kopf in dieses Spiel, so.
Also, ich habe, muss ich ehrlich sagen, nachdem das gekippt ist in der ersten Halbzeit, ne, habe ich jetzt lange genug drüber gesprochen, wie mich das vor ein Rätsel gestellt hat. Ich hatte danach nach 20 Minuten nicht einmal mehr das Gefühl, dass Werder da überhaupt noch einen Punkt holt. Nicht einmal. Weil man irgendwie gesehen hat und gespürt hat, dass da Selbstzweifel und Verunsicherung sich breit machen auf dem Platz. Ja, und dann hat man auch gesehen, dass Stuttgart natürlich dann wirklich ein Spitzenteam auch war,
ja,
ne, und genau die richtigen Spieler hatte, um da ja das dann sicher und solide und stark runterzuspielen und noch nachzulegen mit so Leuten wie Stiller in der Mitte und so weiter, ne, die dann die Ruhe reingebracht haben.
Ja.
Und dann auch noch mit den Einwechselspielern, mit Führig, also solche Leute noch nachlegen konnten und so weiter. Also, ja, ne, Undav musste dann natürlich auch noch einen machen. Also da war dann irgendwie klar, dass das verloren geht. Und
ja, aber das, da bin ich dann auch, also tendenziell bin ich dann auch eher so, dass ich sage, okay, pass auf, das ist dann auch Stuttgart, ne? Das ist dann halt so, wenn die einen Spitzentag haben,
ja,
dann verlierst du das. Aber wirklich nochmal, ne? Also das Erschreckende für mich ist wirklich die Art und Weise. Also so dieses dann auch offensichtlich so zerbrechlich im Kopf zu sein mittlerweile, dass, ja, du es dann auch nicht mehr schaffst, dich zu raffen und zu sagen, ey, komm, dann wenigstens jetzt über Gras fressen. So, ne? Also, dass man wenigstens sieht, so, okay, wir stemmen uns irgendwie dagegen. Irgendwas, ja, im Kopf läuft gerade schief, aber ich will jetzt ein Zeichen setzen. Hast du ehrlicherweise momentan niemanden auf dem Feld. Und dann kommt's ja auch noch knüppeldick. Also dann kommt ja die gelbe Karte für Koulibaly, den einen Anker wirft in der Defensive. Dann kommt ja noch die Verletzung von Friedel.
Richtig.
Ja. Und dann kommt ja auch noch der unverständliche Wechsel von Friedel auf Stark. Also das, bleiben Fragezeichen offen.
So. Ja, okay. Also das war dann halt einfach auch ein Setting, wo dann halt auch sozusagen alles gegen dich lief, ne?
Ja.
Also so, du gehst mit 0-2 in die Pause, kriegst schon Pfiffe und die Spieler, bin ich sicher, und auch Steffen, gehen zur Halbzeit in die Kabine und fragen sich, was ist hier eigentlich gerade passiert, nachdem wir 15 Minuten lang hier, ne, die hinten reingedrückt haben und alles auf den Platz gekriegt haben, ja, was wir uns vorgenommen haben. Was ist hier eigentlich passiert?
Ja.
So. Und dann kommen sie ja wieder und versuchen ja auch nach der Halbzeit nochmal mit so ein Stürmchen, so ein kleines Aufbäumen irgendwie. Und dann kriegst du das Dritte, dann kriegst du Gelb-Rot, dann verletzt sich Friedel und so weiter. Und und dann hast du dann halt auch gemerkt, denn ja, was willst du dich da noch aufbäumen? Ne? Da sagt dann auch Jin mal in einem Interview danach bei Sky oder The Zone, meint halt auch, ey, nach der gelb-roten Karte, dann weißt du, Stuttgart hat Bock und die haben Klasse und du läufst nur noch hinterher.
Ja, genau.
Es ist so kacke, du läufst nur noch hinterher, du weißt, du kriegst den Ball nicht mehr und weil die zu gut sind und okay, dann kriegst du noch das vierte geschenkt, ne, aber der Bruch und wie gesagt, die große Problemzone oder ne, die große Baustelle, die ich sehe, die war schon nach 15 Minuten oder nach 20 Minuten. Und da hänge ich immer noch, dass du dann das Spiel verlierst gegen Stuttgart, okay. Aber was war da los und was nehmen wir da mit?
Ich kann wirklich nur im Nebel stochern. Ne?
Ja,
aber es ist eine,
wir alle nur, ja.
Ja, aber es ist eine Vermutung, die ich jetzt nicht erst in diesem Spiel habe, sondern schon ein bisschen seit längerem. Das ist allerdings, glaube ich, noch nie so wirklich bewusst oder so krass zum Tragen gekommen wie in diesem Spiel. Irgendwas ist mit dieser Führungsspielerachse, habe ich das Gefühl. Ja, also ich weiß nicht, ob es an unzufriedenen Spielern liegt, an Formschwächen, an fehlenden Spielern. Ja. Mittlerweile könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach eine ungute Konstellation ist, dass du Zetterer nicht mehr hast, Niklas Stark nicht mehr Stammspieler ist, Marco Friedel auf einer falschen Position spielt, Leo Bittencourt unzufrieden ist, ja, und Jens Dale alleine wahrscheinlich nicht so wirkkräftig ist, wie das als Phalanx von Führungsspielern auf dem Platz möglicherweise funktioniert. Also, ne, wir sagen ja ganz oft in Situationen, wo ein Team in irgendeiner Form eine Orientierung braucht, dass diese Führungsspieler wichtig sind, weil sie auch auf dem Platz die Leute mal falten zum Beispiel. Ja, oder mit gutem Beispiel vorangehen. So. Vielleicht spielt das eine Rolle.
Mhm.
Ja. Weil du halt eben diese Achse nicht mehr hast, diese unverbrüchlichen Stammspieler, die auch durch Leistungen sich das Recht erarbeiten, auf dem Platz eine Autorität zu sein.
Weiß ich nicht, die sind doch auch alle noch da. Ein Friedel, ja, ein Stay, ein Lienen, ein Schmied, die spielen doch alle noch.
Ja, aber spielen alle entweder nicht auf der Position, auf der sie spielen können, sind in einem Formtief, sind unzufrieden.
Aber auf der anderen Seite, ne, muss man ja auch sehen, wir haben ja auch in dieser Konstellation ja auch schon gute Spiele gemacht. Vielleicht nicht spielerisch gut, aber da war zumindest Kampf und Einsatz und alles das Mentalität. So haben wir ja auch schon 5 Spiele am Stück gewonnen, weißt du? So. Und wir waren ja mal vor ein paar Wochen auch, und da haben unsere Einschätzungen von damals auch Luft nach oben, wenn man das jetzt mal im Nachhinein betrachtet. Wir waren ja mal der Ansicht, Mentalität und Spirit und so stimmen, und jetzt muss noch das Spielerische obendrauf, und dann läuft der Laden so. Und jetzt bricht uns gefühlt zumindest diese Basics irgendwie, zumindest jetzt in dem Stuttgart-Spiel, wieder weg. Und auch im Derby hat man diese Intensität ja teilweise vermisst.
Irgendwie. Ja, aber da ist doch aber irgendwie auch, also da ist doch jetzt auch viel, viel gefühlte Wahrheit drin, oder?
Ja, klar, ja, natürlich. Weil,
also das letzte, ich sag mal so, das letzte Spiel dieser von dir benannten Serie, ja, war der 1-0 Sieg gegen Union Berlin zu Hause. Würde ich behaupten, oder?
Nee, wir haben auch noch den Sieg gegen Wolfsburg.
Ja gut, aber davor waren ja 2 Scheißspiele.
Ja, aber wir hatten danach ja auch allseits gelobten, soliden Auftritt in Leipzig, wo wir gut aussahen, spielerisch. Wir hatten dann das Spiel gegen Köln, was vielleicht spielerisch unser Bestes war, wo wir kurz vor Schluss diesen dummen Ausgleich kriegen und das Ding eigentlich schon vor der Pause mit 2-3-0 entscheiden müssen. So, das waren ja, sag ich mal, Spiele, wo ich zumindest dachte, okay, das geht jetzt in die Richtung, jetzt fügen sich die Teile zusammen. Ja? Hattest du nicht den Eindruck? Nach dem Köln-Spiel waren wir doch eigentlich ganz angetan.
Naja, also nach dem Köln-Spiel herrschte vor allem der Frust vor durch das 1-1.
Ja, ne? Das stimmt,
Aber ich höre, was du sagst. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, wir verklären auch ganz viel, denn die Bestandsaufnahme war ja auch in der Serie, ja, also fußballerisch sieht das jetzt noch nicht so gut aus, aber die Ergebnisse stimmen.
Ja, genau. Ja,
für mich war halt dann wirklich der Knackpunkt, was kam denn nach hier? Mann, sag schon, jetzt habe ich den Faden verloren. Vor Wolfsburg, das Spiel vor Wolfsburg, welches Spiel war das? Das war doch, wenn wir ganz kurz gucken, Wolfsburg war, genau, in Mainz, 1-1.
Ja, genau. So. Da waren wir richtig schlecht und haben aber über Kampf noch einen Punkt geholt.
Genau, richtig. Ja, und dann haben wir und dann haben wir Wolfsburg geschlagen, ne? 2-1 durch dieses Bangula-Tor. So.
Genau.
Und danach ging es doch eigentlich los, dass wir dann quasi kontinuierlich abgebaut haben.
Dann waren wir in Leipzig und haben da gespielt, nur 0-2, und haben in der zweiten Halbzeit eigentlich spielerisch das sehr gut gemacht, wo alle meinten, okay, darauf kann man aufbauen, und jetzt kommt Köln und jetzt müssen wir zeigen, dass wir das auch gegen die so fortsetzen können. Und das ist, auch das hat ja geklappt erstmal. 1-0 Führung und so, ne? Und gut, dann kriegen wir das 1-1, kann passieren, ne? Das ist der Punkt, den Ball kriegst du dann reingepimmelt zum Ausgleich, den du in Mainz dann noch vorne reingemacht hast, Ausgleich in Gerechtigkeit, so what. Und dann kam das Derby und so weiter. Aber es lag ja nie an fehlender Intensität oder, ne, in den Spielen davor.
Ja. Also, anders gefragt, dann sag mir doch mal, was du glaubst, woran es liegt.
Ja, das bin ich ja gerade, also das ist ja gerade meine große Frage. Also jetzt bei Stuttgart in dem Spiel lag es einfach daran, dass aus mir unerklärlichen Gründen dieser Bruch da reinkommt und wir uns da ergeben gegen eine Mannschaft und uns dann, ne, Schicksalsschläge im Spiel, rote Karte geschenkt, ja, so oder so. Aber schon nach 20 Minuten geben wir aus irgendeinem Grund dieses Spiel aus der Hand und sind nicht mehr in der Lage, auch mental und körperlich dagegen zu halten.
Spielt vielleicht das Derby eine Rolle?
Vielleicht, ja. Weil gegen Köln konnten wir das, gegen Leipzig konnten wir das, gegen Mainz konnten wir das, ne? Die Spiele vor ein paar Wochen, da konnten wir nicht so, da war das spielerisch noch nicht gut und ist es ja bis jetzt auch noch nicht. Aber dieser Rückfall in die Mentalität und in die Überzeugung und in die Abstände und in, ne, da gibt's jetzt einen Rückfall und das macht mir Sorgen. Weißt du, was ich meine?
Ja, Horst Steffen hat ja heute auf der Pressekonferenz unter anderem so in so einem Nebensatz auch erzählt oder gesagt, dass sie das halt mit den Abständen auf dem Platz nicht mehr so gut hinbekommen.
Ja, ne? Genau.
Also die Abstände zueinander. Gab es denn in den letzten Spielen in irgendeiner Form eine signifikante taktische Veränderung, die dafür grund- oder ursächlich sein könnte? Ja, denn dass da was im Kopf passiert ist, das ist ja offensichtlich. Ja, ja, dass sie es dann nicht mehr schaffen, sich aufzurappeln. Ja, ja. Dann wäre die Frage, was könnte ein anderer Grund dafür sein, dass das im Kopf passiert? Ist es möglicherweise eine Verunsicherung in einer veränderten taktischen Anforderung an die Spieler, mit der sie nicht klarkommen?
Habe ich auch schon drüber nachgedacht und vermute ich auch. Und ich hatte auch sowas im Kopf wie, und das spricht vielleicht auch für diesen Bruch, da, von dem ich erzählt habe, da nach 20 Minuten gegen Stuttgart, dass es so eine Überforderung ist, dass die vielleicht nicht mehr zu, also dass es zukommt, keep it simple fehlt. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Was ich halt auch nach der Pressekonferenz heute auch gedacht habe, ist, ne, wenn man sich das mal anguckt, eigentlich, und das könnte möglicherweise auch eine Rolle spielen, mittlerweile setzt Horst Steffen einige Spieler schmerzhaft oft und stark außerhalb ihrer Paradedisziplin ein.
Ja.
Ja, also er hat es ja selbst auch beschrieben. Er hat ja auch auf die Frage, warum Samuel Mbangula so hadert, hat er ja auch gesagt, dass sich halt eben auch die defensiven Anforderungen an Mbangula in der Vergangenheit verändert haben und größer geworden sind. Ja, das Gleiche gilt ja im Prinzip auch für Grilli.
Ja.
Ja, hat er ja heute in der Pressekonferenz auch gesagt. Das Gleiche gilt für Friedel, der da links draußen spielen muss. Ne?
Ja.
Vielleicht ist das zu viel. Vielleicht bewegen sich die Leute außerhalb ihrer Comfortzone. Ja. Und das gilt im Übrigen in meinen Augen, rede ich ja seit Anfang der Saison drüber, auch für Romano Schmid.
Ja. Ja.
Der für mich eigentlich viel mehr über diese Außenpositionen kommen könnte, was den Platz für Puertas in der Mitte freimachen würde, wo der stärker sich fühlt.
Ja.
Also ich verstehe es einfach nicht so richtig.
Aber das ist genau das, was du jetzt nicht so richtig verstehst, ist genau das, was ich auch nicht so richtig verstehe.
Ja.
Oder beziehungsweise wo ich auch vielleicht einen Lösungsansatz suchen würde. Dass es einfach too much ist. Ja.
Ja.
Also das, wir kennen das auch aus der Kofeld-Zeit, ne? Dass die einzelnen Spieler einfach mit Aufgaben überfrachtet werden, die sich auch in jedem Spiel ändern, ja, was ja aus Trainersicht Matchplan individuell ja auch Vorteile haben kann, wenn du, ne, dich nach dem Gegner ein bisschen aus, das hat uns ja auch schon Punkte gebracht, so ist es ja nicht, ne, aber vielleicht ist es jetzt gerade mit dieser veränderten Grundordnung, dann mit diesem Linksaußen-Verteidiger-Stürmer Grill Bangula Schrägstrich, wo nicht ganz klar ist, wo er sich hinbewegen soll, dann geht es mal mit Puertas, der eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler ist, aber auch rechts noch mitbesetzen soll, dann steht Friedel Linksverteidiger und Sugawara soll vorne an und so weiter. Und das ist vielleicht alles ein bisschen zu viel.
Ja, aber musst du es als Trainer nicht dann zurückbringen in die in die funktionierende Art und Weise.
Ja, also was immer die funktionierende ist, aber zumindest ist das jetzt, glaube ich, der Punkt, wo sich jetzt alle mal kurz zusammensetzen sollten, Stichwort Luft nach oben, und mal kurz überlegen sollten, ob das jetzt alles noch so das Konzept ist, was man sich überlegt hat, oder ob man sich da nicht ein bisschen verrannt hat jetzt und vielleicht ein bisschen zu viel will.
Ne? Aber hattest du die Bereitschaft zum Überdenken heute in der Pressekonferenz bei Horst Steffen wahrgenommen? Wie ist da dein Eindruck?
Ja, ich glaube das schon. Also ich glaube sogar, vielleicht stellt er das alles viel zu viel in Frage, denn er ändert ja fast jede Woche. Ne, reagiert er ja und stellt um und vielleicht überlegt er sogar ein bisschen zu viel.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Das glaube ich auch.
Und erinnere dich an die Ole Werner Zeit, abgesehen davon, dass es Ne, genauso diese Rufe, Werner raus, wie jetzt Horst Steffen raus und Baumi raus und Fritz raus und so. Das ist ja nun ein Reflex, der halt immer kommt, wenn es jemandem nicht schnell genug geht. Ne? Aber jeder Trainer braucht natürlich irgendwie seine Zeit, um sein System zu implementieren und dann zu hoffen, dass die Spieler das möglichst schnell umsetzen und möglichst gut performen dann damit auf dem Platz. Bei Ole Werner hat es auch ein bisschen gedauert, aber irgendwann saßen diese Abläufe und die Mannschaft hat davon profitiert. Das Spiel war, die Idee war relativ simpel, aber das war auch ein Vorteil für die Spieler. Es war immer dieselbe Startelf. Jeder wusste genau, was er machen muss. Jeder hatte genau seine Aufgabe und musste nicht hier jetzt und in diesem Spiel da noch mitdenken und jetzt aber noch das Loch und da noch reagieren, sondern es war immer dasselbe, ja, was ihm dann auch vorgeworfen wurde, Ole Werner, aber was natürlich auch seine Vorteile hatte. Vielleicht ist es jetzt alles ein bisschen zu viel auf einmal.
Aber ich versuche mich jetzt mal mit dir zusammen über Fragen hinzuarbeiten zu einer Analyse, ja, denn die Frage ist, was wäre denn deiner Meinung nach der Benefit, ja, das jetzt so durchzuziehen, wie Horst Steffen das durchzieht. Also im Optimalfall, was kommt am Ende dieser Durststrecke dabei raus, was für die Mannschaft ein signifikanter Gewinn wäre, sei es nun mental oder spielerisch oder so, weil, also das erschließt sich mir einfach nicht, weißt du? Es fühlt sich gerade für mich als Fan, der taktisch jetzt nicht so sehr im Thema ist, fühlt es sich gerade an, wie wirklich deutlich zu viel Flickschusterei, in der eine Konstante fehlt, um dem Team in einer sportlichen Unsicherheit mehr Sicherheit zu geben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, also ich frage mich halt, was lässt Horst Steffen diesen Weg unbeirrt weiterverfolgen, wo er doch sieht, dass mindestens in den letzten beiden Spielen seine, sowohl das In-Game-Coaching als auch die Überlegungen taktischerweise vor dem Spiel offenbar eher zu Verunsicherung geführt haben, als zu einer in irgendeiner Form gearteten Stabilität.
Ich weiß nicht, ob das so ist und ob das nicht eine zu einfache Analyse ist, jetzt zu sagen, das ist die Idee, die nicht funktioniert, weil sie hat ja schon funktioniert. Und es ist ja auch nicht so, und ich meine, ne, er hat das ja auch jahrelang in Elversberg gemacht mit Spielern, die zwar auch Monate gebraucht haben, um dieses System dann umzusetzen, aber das waren auch viele junge Leihspieler, Wolte, Madewane und so weiter, ne? Wir haben drüber gesprochen. Unsere Spieler sind ja nicht döver als diese Zweitligatruppen von Elversberg von vor ein paar Jahren. Also das ist ja schon möglich, diese Idee von Fußball auch auf den Platz zu bringen.
Ja. Ne?
So, ich glaube, dass das eine Sache ist. Ich glaube, dass das genau die Phasen sind, die wir schon vor der Saison auch befürchtet haben, dass es ruckeln wird, dass es Rückschläge gibt, dass rumprobiert wird und dass das ganz normal ist, dass man austesten muss, was dann am Ende wirklich funktioniert und was nicht. Und das ist halt Try and Error. Dann verlierst du halt als Werder Bremen auch mal zwei Spiele in Folge. Deswegen, ich bin noch weit weg von irgendwelchen Panikattacken. Ich sehe das immer noch als Teil der normalen Entwicklung. Für mich kommt es jetzt darauf an, jetzt die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Denn es ist ja jetzt nicht alles, wir sind ja jetzt nicht gestartet wie Gladbach oder wie Sandro Wagner, ne, die diese Reißleine alle schon ziehen mussten und jetzt hoffen, dass es im zweiten Versuch klappt. Man weiß es auch noch nicht so genau. Aber wir haben ja unsere Ergebnisse auch schon gehabt, ne? Und die Mannschaft, muss man ja auch sagen, ist ja auch selbstkritisch genug und sagt ja, es liegt auch an uns. Wir wissen, ne? Niklas Stark sagte, wir kommen nicht mehr in die Zweikämpfe rein. Und die Abstände sind zu groß. Wir laufen nicht mehr füreinander und so weiter, ne? So. Und die Gegner haben das halt schon vor Wochen erkannt, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Wir kriegen unsere Tore durchs Zentrum und über unsere rechte Abwehrseite, ne? Weil da defensiv dann die Löcher sind. Und das ist alles auf dem Tisch und das ist für mich lösbar. Ne? Nur man muss, jetzt ist der Punkt, wo man sagen muss, so, und jetzt keine Ausreden mehr. Ne? Jetzt muss wirklich, jetzt haben wir alles ausgetestet und jeder hatte jetzt seinen Welpenschutz, Trainer und Mannschaft. Und jetzt müssen wir uns aber überlegen, wie es ab jetzt stabil sein soll. Denn jetzt brauchen wir Stabilität, so langsam.
Ja, ich störe mich halt vor allem auch, also ich finde diesen Anspruch nach wie vor, den höre ich immer häufiger und ich halte den für absolut utopisch, nämlich genau dieses, aber der hat doch in Elversberg auch so tollen Fußball spielen lassen. Man darf halt nicht vergessen, der war 7 Jahre, glaube ich, in Elversberg, ne?
Ja.
Und der hat da durch Kontinuität ein Spielsystem etabliert, in das die Spieler peu à peu reingewachsen sind, ja. Und richtig gezündet hat das ja im Prinzip erst in den letzten 2-3 Jahren, wenn ich das richtig erinnere. Also auch wirklich so, dass es überregional, sag ich jetzt mal, für Aufsehen gesorgt hat, ja. Da darf man aber nicht vergessen, da ist dann quasi ein bereits etabliertes System sukzessive an bestimmten Punkten ergänzt worden mit außerordentlichen Leihspielern, ja. Woltemade, Aslani,
ja.
Und so. Also ich glaube, dass die Erwartung nach noch nicht mal einer Halbserie neuer Trainer mit relativ vielen neuen Spielern und einer Umstrukturierung des Kaders, dass da jetzt schon die Automatismen greifen, wie das nach Jahren in Elversberg, das halte ich einfach für utopisch. Deswegen bin ich in der Analyse bei dir, ne?
Ja, würde ich auch so sehen, ja. Und trotzdem ist jetzt ein halbes Jahr schon, ne, das meinte ich ja eben, der Zeitpunkt, wo man sagen kann, so langsam könnte es sich aber mal in die Richtung bewegen.
Zumindest. Ja, da wollte ich ja gerade hin. Ja, also ne, genau da wollte ich gerade hin, dass es jetzt dann letzten Endes darum geht, sich anzugucken, okay, wie reagiert er drauf? Mhm. Das ist und bleibt die Frage, da gehen dann wahrscheinlich die Meinungen auch in der Werder-Fan-Bubble irgendwie auseinander. Ja, da gibt es dann eher Leute, die sagen, kommt, also jetzt gebt dem Ganzen nochmal ein bisschen Zeit. Entscheidend ist, ob man eine Veränderung sieht. Und es gibt halt eben die Leute, die der Meinung sind, das dauert alles viel zu lange weg mit dem. So.
Mit dem Trainer.
Ja. Gibt's ja, also die Stimmen gibt's ja, ne? Also
ja, ja, klar.
Gibt's ja weit verbreitet. Im Übrigen auch nochmal, kann ich mir jetzt nicht verkneifen, ja, kommt nur von mir, sag ich ausdrücklich. Schöne Grüße an die ganzen Leute, die passiv-aggressiv meinen, uns in irgendeiner Form zu viel Blauäugigkeit mit Blick auf Werder zu unterstellen. Ich hab's gesehen, ich hab's gelesen und winke euch süffisant lächelnd zu, denn nur weil jemand nicht sofort Zeta und Mordio schreit und alles auf den Kopf stellen will, ist das, glaube ich, noch lange nicht Delulo. Wobei ich mich ja vom Vorwurf Delulo auch ausdrücklich nicht freimache. Manchmal. Okay. Aber sei es wie es ist.
Also, was immer du meinst, ich habe das nicht gelesen und möchte es auch nicht.
Ist nicht schlimm. Trotzdem, also ich bin dann letzten Endes bei dir. Wie reagiert Steffen und wie reagiert die Mannschaft drauf? Und Spoiler, ich glaube, wie die Mannschaft drauf reagiert, wird auch vom Trainer beeinflusst und ja, da hoffe ich, dass man das in Augsburg sehen kann.
Ja, hoffe ich auch wirklich. Aber das Ding ist, ne, wenn wir jetzt wirklich, also ich habe auch die Pressekonferenz eben gesehen und das war halt so eine typisch deutsche Journalistenfragen, wie groß ist denn die Krise jetzt und welche Köpfe rollen denn und welche Konsequenzen können sie denn und was machen sie denn jetzt anders und können sie ausschließen, dass sie nochmal verlieren? Nein, kann ich nicht und so, ne? So, aber nicht umsonst haben wir ja die Folge Luft nach oben genannt, was ja nicht beschönigend klingen soll, von wegen, oh, ist schon ganz toll, könnte nur ein bisschen besser sein, sondern gemeint ist ja einfach, und damit vielleicht auch als Antwort auf die Frage, ist der Trainer an allem schuld? Glaube ich nicht, denn beim genaueren Nachdenken bin ich zumindest zu der Erkenntnis gekommen, dass da einige Luft nach oben haben. Also, dass sich diese Luft nach oben, wir sind noch nicht da, ne, wir performen noch nicht so, wie wir eigentlich sollten, können und müssten, dass das nicht nur auf den Trainer zutrifft, zwar auch auf den Trainer, ja, aber Teamleistung und Einsatz, da muss ich nur die Teamstatistiken angucken. Ja. Weniger Zweikämpfe, weniger Läufe und Niklas Stark, denn wir kommen nicht in die Zweikämpfe, die Abstände sind so groß und ein von den dreien muss ich aber reinmachen. Wir haben 0 Stürmertore und so weiter. Also da kann man ja nicht sagen, das ist alles die Schuld des Trainers, sondern auch die Mannschaft performt noch nicht. Ja, wenn man Keke Top sieht da im Sturm das ist Luft nach oben, sag ich mal. Die Verpflichtung von Boniface, Luft nach oben. Ja. Ja, sag ich mal. Die Umstellung, Systemumstellung, die Taktik, Matchplan, Personalauswahl, also die Trainerentscheidungen, die Wechsel, Luft nach oben durchaus. Ja. Den gleichen Vorwurf würde ich aber auch an die Geschäftsführung richten. Kaderplanung, Fritz Meier, Jahns, Sturmbesetzung, ja, alles auf den letzten Drücker, Deadline Day, dadurch muss Horst jetzt Sachen einstudieren, die eigentlich gerade für einen neuen Trainer in die Vorbereitung gehören. Dadurch gehen dir Wochen verloren. Das Problem fällt jetzt praktisch dem Trainer auf die Füße. Da muss man auch sagen, rächt sich jetzt auch die späte Kaderplanung von Fritz Meier. Auch da Luft nach oben, ja, muss ich sagen. Da geht die Kritik auch hin. Also da sehe ich zumindest Anlass für Kritik. Und auch muss man auch mal sagen, was die Akzeptanz und die Geduld einiger Fans angeht. Leute, mit Kritik lasst euch auch noch Luft nach oben. Wir haben jetzt 2 Spiele verloren und haben 16 Punkte. Ne? Es ist noch nicht Apokalypse-Stimmung. Und noch muss man auch keine Köpfe fordern, glaube ich. Also auch da, denke ich mal, ist noch ein bisschen Luft nach oben und ein bisschen mein Appell zumindest da zu differenzieren. Und für diese Situation, jetzt nicht zu versuchen, da einen Schuldigen zu finden und zu denken, dass sich dann alles ändert. Nee, dann gewinnt Keke Top immer noch keinen Ball fest da vorne mit einem anderen Trainer. Ja, als Beispiel jetzt. Ne? Und das meine ich. Und Luft nach oben, und das gehört dann auch mit dazu.
Sind das deine 95 Thesen, die du an die Kabinentür genagelt hast?
Die ich an die Kabinentür genagelt habe. Es sind dann nur 5, aber Luft nach oben gilt auch die Kritik, richtig auch an mich selber. Denn in der Einschätzung der Lage, muss ich auch sagen, ist da auch noch Luft nach oben, was meine eigene Beurteilung angeht. Denn fand ich ja eben schon, ich dachte auch, dass wir da schon weiter wären nach dem Köln-Spiel, nach dem Wolfsburg-Spiel waren wir nicht. Und ja, Luft nach oben auch bei meiner Einschätzung, dass das mit Keke Top und Grüll und Schinmar schon reichen wird, bis Boniface dann explodiert. Lag ich auch nicht so gut. Also ich will nur sagen, jetzt alles auf eine Person, auf einen Kopf zu projizieren und zu sagen, daran liegt das, du bist schuld, ist mir zu unterkomplex, weil ich sehe da viele Verantwortungen und bei allen Luft nach oben, inklusive Team, inklusive Fritz Meier.
Ja, schönen Gruß an die Steffen-Rausforderer.
Ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber vielleicht ordne ich das auch falsch ein. Aber
warum relativierst du deinen 10-Minuten-Rant jetzt auf einmal mit einem Satz wieder?
Weil man sich niemals mit anonymen Pöblern im Internet anlegen sollte.
Ich habe heute einen sehr schlauen Satz dazu gehört. Ja. Beteilige dich nie an einem Shitstorm im Internet, das machen nur Loser. So. Das können wir uns alle mal, irgendwo hinter die Ohren schreiben.
Ja, ich weiß es ja auch nicht. Ich kann halt nur sagen, ich will ja halt auch niemanden ankacken. Jeder soll denken, was er meint, und jeder soll seine Schuldigen finden. Ich persönlich tue mich halt schwer, einen Einzelnen zu finden. Dafür ist mir die Gesamtgemengelage noch zu schwierig und zu komplex, weißt du? Also, wenn man das zum Beispiel, vergleicht das mal mit Augsburg, mit Sandro Wagner, ja, wie der gestartet ist. Da hat man doch relativ schnell gesehen und auch aus den Interviews der Spieler gemerkt, die kommen nicht klar, ne? Der Wagner erreicht das Team nicht, die machen nicht, was er will. So. Das sehe ich hier nicht so. Hier sehe ich doch verschiedene Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Oder was meinst du dazu?
Naja, also ich bin grundsätzlich an einem Punkt, wo ich sage, es gibt eine Sache, die macht mir wirklich Sorgen. Ja, und da bin ich auch in der Analyse zu 100% bei dir. Denn der offensichtlichste Anlass für Kritik ist ja die Leistung des Teams. Ja, du hast ja selbst gesagt, das liegt nicht nur an Steffen, das liegt vor allem auch daran, dass die Spieler ihre Topform nicht auf den Platz bekommen.
Glaube ich, es ist eine Wechselwirkung, ne? Nein, vielleicht kriegen sie auch nicht auf den Platz, weil sie mit
lass mich doch mal ausreden.
Ja, okay.
Ja, weil ich bin da genau auf der Linie, ja.
Okay.
Die Mannschaft, die Leistung der Mannschaft ist der Punkt, der ja die offensichtliche Kritik überhaupt erst zum Leben erweckt, weil sie es halt eben nicht auf den Platz bekommen. Ja,
ja,
automatisch bedeutet es ja, dass die Spieler, dass auch irgendetwas zwischen den Ohren passiert, um mal in unseren alten Folgentiteln zu bleiben, ja. Deswegen, da bin ich zu 100% dabei. Wir sind jetzt an einem Punkt, den hatten wir mit Ole Werner in den 3 Jahren, glaube ich, 2 oder 3 Mal, dass sie
ja
aus einer Phase oder sich in eine Phase manövriert haben, wo wir beide in den Folgen auch immer gesagt haben, also irgendwas stimmt da mit der Teamchemie nicht, ich weiß auch nicht. Und dann gehört es auch dazu, fairerweise, und das muss man so auch sagen, da hat es das Team dann intern immer irgendwie hinbekommen, indem sie irgendwie, weiß ich nicht, sie einmal einen Abend in der Kabine eingeschlossen haben mit 2 Kisten Bier oder so, dass sie dann auf einmal, nachdem wir dachten, so huch, da stimmt irgendwas mit der Teamchemie nicht, dass sie am nächsten Tag, beim nächsten Spiel auf einmal eine ganz andere Mentalität an den Tag gelegt haben.
Ja.
Das war unter Ole Werner so. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich an der Teamchemie liegt, weil es nach wie vor die Führungsspieler gibt, die das intern initialisieren können, oder ob das nicht auch etwas war, das Ole Werner in irgendeiner Form mitgeformt hat. Deswegen bin ich gerade in so einer Phase, wo ich sage, keine Ahnung, aber ich fühle mich jetzt an diese Momente zurückerinnert, wo ich das Gefühl habe, das Team kriegt es nicht mehr hin, auf dem Platz gemeinsam das Ruder rumzureißen. Jetzt muss irgendwas passieren und ich hoffe, dass es aus dem Team kommen kann.
Genau.
So.
Ja, stimme ich dir komplett zu. Und Ole Werner war ja jetzt auch nicht der, ne, was ja auch die Kritik an Horst Steffen, ja, der zündet mich nicht an und der ist so, da war ja jetzt, Ole Werner war ja jetzt auch nicht gerade, sag ich mal,
ja,
der Menschenfänger, der,
ja,
ne, der die Emotionen der Fans berührt hat, sondern der, das hat uns ja auch, diese Gleichförmigkeit ja auch, war eine andere Gleichförmigkeit, aber da hat uns ja auch schon Leute im Stil nicht so gefallen. Aber wir hatten ja diese Situation zum Beispiel, war das nicht nach dem Heidenheim-Spiel, das ja auch katastrophal war von uns auswärts, wo wir aber noch 2-2 spielen, wo auch die Kritik groß war, und dann hatten wir ein Heimspiel, weiß ich gar nicht, St. Pauli oder Union, und haben dann den Schalter umgelegt. Ne? Also ich glaube, möglich ist das. Und ich denke auch, sowas muss auch eine Mannschaft selber mit initiieren. Ja, du kannst nicht wie so eine Gruppe 8-Jähriger darauf warten, dass da ein Erwachsener reinkommt und die so lange heiß macht, bis, ne, das gehört ja auch mit zum Berufsbild eines Profis, und gerade wenn du diese Situation schon kennst, auch von Werner, und die meisten Spieler waren ja schon da, ne, so, das gehört dann auch mit dazu, diese Situation dann anzunehmen und zusammen zu lösen, ne? Und ich glaube auch, das geht nur, also Trainer und Team müssen das zusammen machen.
Ja, und ich glaube, also wenn man den Statements der Spieler und des Trainers glauben kann, dann ist das Verhältnis intakt. So, also das ist schon der Eindruck, den ich nach wie vor habe.
Warum? Ja. Woher kommt dein Eindruck?
Naja, also es gab jetzt im Verlauf der letzten Wochen, jetzt nicht unmittelbar nach dem Stuttgart-Spiel, aber im Verlauf der letzten Wochen immer mal wieder Statements, wo es halt auch hieß, ey, also Horst Steffen, das passt schon so, wie wir mit ihm sind. Und er ist ja auch jemand, der in allen Pressekonferenzen und Interviews irgendwie keinen Anlass dazu gibt, dass in irgendeiner Form der Eindruck entsteht, er sei zu weit weg von der Mannschaft oder gebe da ein Zerwürfnis. Das zeigt sich alleine schon an den kontinuierlichen Nachfragen zu den Spielern, die vermeintlich im Formtief stecken, sei es Bangula, Boniface, Schmidt. Ja, das moderiert er immer maximal wertschätzend für die Spieler ab und sagt, das ist in erster Linie bin ich das. Ja, die Kontinuität, die nicht entsteht, die entsteht vor allem deshalb nicht, weil meine Philosophie ist, ich stelle diese Mannschaft auf den kommenden Gegner ein, und das beziehe ich ausdrücklich auch immer wieder auf die individuellen Skillsets der Spieler, die ich zur Verfügung habe. Und wenn das bedeutet, dass ein Spieler ein super Spiel macht, aber von seinem Skillset nicht zu 100% auf den nächsten Gegner passt, dann kann es halt auch mal sein, dass der auf der Bank sitzt.
Ja.
Ja? Und vielleicht ist das auch etwas, was die Spieler ungewohnt finden, was da irgendwie zu einer Verunsicherung beiträgt.
Ey.
Aber Fakt ist, Steffen nimmt es auf seine Kappe und sagt, ey, das sind nicht die Spieler, die hier scheiße spielen, sondern ich mache hier halt gerade das, was meine Philosophie ist. So.
Er stellt sich vor die Spieler, ne? Das ehrt ihn. Weiß ich nicht, ob das langfristig auch so eine gute Idee ist,
ja,
weil
das ist ein guter Punkt.
Ne? Weil das natürlich auch nicht stimmt, dass das alles nur an ihm liegt, sondern die Spieler machen es auch wirklich nicht gut teilweise. Ja, da müssen wir uns nur die Offensive angucken.
Ja, aber er sagt das ja. Ich meine, es ging ja nur darum, einen Indiz zu finden, dass das zwischen den beiden Lagern stimmt.
So. Und ich fand den, aber das genau das, was du sagst, ne? Bin ich hundertprozentig bei dir, dass das seine Philosophie ist, die er überall so gemacht hat. Du kannst ein Bombenspiel gemacht haben, aber wenn der nächste Gegner nicht zu dir passt, nimm's mir nicht übel, aber dann bist du halt erstmal auf der Bank. Ja, das kann man gut finden oder nicht gut von außen. Als Spieler findest du es erstmal komisch. Weil du kennst es bei den meisten anderen Trainern nicht so. Ne? Machst du ein gutes Spiel, wirst du belohnt, startest du wieder. Auch wenn's, ne, so. Und das, was du eben meintest, dass das vielleicht im Kader auch für Verunsicherung sorgt, finde ich schon einen Punkt, der berechtigt ist, ne, und wo dann vielleicht auch ein Punkt ist, wo Horst Steffen dann auch sich jetzt kurz vor Weihnachten mal fragen muss, habe ich das hier genug erklärt? Oder funktioniert, sollte ich das hier auch weiter so machen, ne, in Jugend von Gladbach und in der zweiten Liga Elversberg mit jungen Spielern, kann ich das so machen und die hören auf mich und motzen nicht, aber kann ich das auch in der Bundesliga so durchziehen, ist die Frage, die sich Horst Steffen selber jetzt stellen muss. Ja. Finde ich.
Und das ist ein Punkt, ganz kurz, weil es zu 100% meiner Meinung, weil da wollte ich hin. Ne? Ja. Da wollte ich hin, denn das ist ein Punkt, wo ich dann letzten Endes wirklich, und das ist der einzige Punkt, wo ich sagen muss, da weiß ich es nicht, ja, denn das dürfen wir halt auch wirklich nicht vergessen und das, was du sagst, ist zu 100% richtig. Das ist das erste Mal, dass Horst Steffen mit einer Truppe arbeiten muss, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, ja, die nicht per se dankbar dafür ist, dass er sie im Profifußball einsetzt und spielen lässt, sondern er hat es jetzt mit einer Gruppe gestandener Profis, teilweise Nationalspieler zu tun, die ein anderes Selbstverständnis haben. Exakt. Und da kann dieses, ich mache das hier aber ausdrücklich, keiner ist größer als die Mannschaft und nur der nächste Gegner zählt und wenn du ein super Spiel gemacht hast, aber zu langsam für den Stürmer bist, der dir im nächsten Spiel begegnet, dann setze ich dich auf die Bank, dass das möglicherweise bei gewachsenen und gestandenen Egos anders ankommt als bei jungen Spielern, die einfach nur froh sind, dass sie im Profifußball reüssieren dürfen. So.
Exakt. Ja. Und das ist einer dieser Punkte, wo jetzt das Trainerteam sich selber fragen muss, können wir das weiter so machen? Fragen wir doch mal die Führungsspieler, ob wir das, ne?
So. Das fände ich einen so wichtigen Schritt,
Ich glaube, das ist ein Ding. Und genauso gibt es Dinge, die in der Mannschaft gelernt werden müssen oder die jetzt verstanden werden müssen. Ja, wo sie auch begreifen müssen, einige Spieler, dass sie sich jetzt, dass die Regeln jetzt einfach so sind. Ja, so. Und dass auch ein Bangula so begnadet und talentiert er vielleicht ist, dass du in der Bundesliga und gerade bei Werder Bremen verdammt nochmal auch nach hinten arbeiten musst. Punkt. Ja, so. Und dass du das auch im Training zeigen musst. Und wenn du im Training dich hängen lässt 3 Tage, dann hilft dir dein Talent nicht, dann bist du draußen. Ja, so. Und weil dann auch Horst Steffen das nicht vermitteln kann, den dann trotzdem aufzustellen, wenn er sich nicht anstrengt, offensichtlich. So, und das sind Lernprozesse, die auch im Team, glaube ich, stattfinden müssen. Ne? Einzelne. Und das sind alles Prozesse, denke ich, die jetzt, wo die Probleme offen liegen und wo jetzt die Frage ist, was machen wir in dieser Mini-Weihnachtspause jetzt da draus? Ja. Ja? Und ich glaube, das muss der Ansatz sein. Und auch nochmal Transfers anzufragen, finde ich, könnte Horst sich auch trauen bei Clemens Fritz, ne? Und zu sagen, ey Leute, ich habe keinen Bundesliga-tauglichen Mittelstürmer.
Ja.
Ne? Bitte versucht doch nochmal was. Also auch die Geschäftsführung, finde ich, muss sich da nochmal hinterfragen.
Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus.
Wie ist der Stand mit Fülle?
Ja, also ist wieder ein kunterbuntes Gerüchtefeuern im Internet. Aber nachdem es ja lange hieß, Wolfsburg sei eine Pole Position für ein Leihgeschäft, habe ich jetzt, hieß es dann zwischenzeitlich auch von Fabrizio Romano, diesem italienischen Experten, dass wohl AC Mailand kurz vor einer Leihverpflichtung mit Kaufpflicht steht von Lücke. In dem Zusammenhang hieß es, man habe sich zunächst darauf verständigt, dass Milan das noch ausstehende Gehalt für diese Saison trägt. Das wären 1,5 Millionen, hatten sie vorgerechnet. Dagegen kommen dann Deichstube und so um die Ecke. Aber Werder kann sich das Jahresgehalt von 4,5 Millionen von Fülle nicht leisten. Ja. Wo ich nicht verstehe, woher nehmt ihr die 4,5 Millionen, wenn der jetzt erstmal nur bis Sommer ausgeliehen werden soll und man sich das Gehalt möglicherweise sogar noch teilen kann. Dann reden wir in der Tat über 1 Million oder über 1,5 Millionen.
Das ist vielleicht dieselbe Quelle, die den gesteckt hat, dass es nur maximal 6 Leihspieler geben darf.
Ja, genau. Touché, Herr Kuhlmann. Touché.
Danke.
Aber worauf ich hinaus will, nichts Genaues weiß man nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus einer Sentimentalität heraus durchaus ein Gedanke ist, den Fülle möglicherweise hat. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, mit noch einem halben Jahr bis zur Weltmeisterschaft und der Tatsache, dass er aufgrund seiner Verletzungen jetzt erstmal außen vor ist bei Nagelsmann, wird Fülle möglicherweise auch den Gedanken haben, dass er sich optimalerweise in den nächsten 6 Monaten nochmal auch auf internationaler Ebene zeigen und beweisen kann. Ja, da kommt dann Werder nicht in Frage. Ja, genau. Ja, spielen sowieso, aber vor allem halt eben vielleicht auch auf Champions League Niveau, um zu zeigen, dass er eben auch auf dem Level sofort wieder Fuß fassen kann. Das kann er in Bremen nicht zeigen, auch wenn das möglicherweise eine Option sein kann, zu sagen, okay, pass mal auf, ich schieße jetzt in 6 Monaten nochmal hier alles in Grund und Asche. So. Ja, also deswegen mal abwarten, da ist ja noch nichts entschieden. Ich glaube, dass die Chancen auf eine Rückkehr zu Werder und bei weniger als 10% liegen.
Ja, das höre ich auch. Und ich trotzdem, weiß auch nicht, ob es wirklich so eine gute Idee ist, einfach den zweiten langzeitverletzten großen Stürmernamen dann nochmal auszuleihen, wo man auch nicht genau weiß, wie viele Spiele der überhaupt durchhalten kann. Ne?
Ja. Ja, aber nochmal, ne? Also, und da sind wir ja dann wieder beim Thema, ne? Wenn du jemanden haben willst, der dir hilft, dann musst du dich immer dafür entscheiden, mit deinen finanziellen Mitteln, ne? Holst du einen günstigen Spieler, wo du hoffst, dass der explodiert, oder holst du einen renommierten Spieler, wo du hoffst, dass der wieder explodiert? So, deswegen, egal wie du es machst, Werder hat jetzt mit dem zweiten Lösungsweg zweimal hintereinander bislang schmerzhafte Erfahrungen gemacht, sowohl bei Cater als auch bei Boniface.
Mit deswegen dem ersten, mit Kick Top allerdings auch.
Ja, wohl wahr. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden haben sie bei Keke Top den nie als Hoffnungsträger aufs Tablett gestellt.
Das stimmt. So, ne? Aber wie gesagt, auch da, wie gesagt, das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber ich glaube schon, dass Werder sich im Sturm im Winter nochmal umschauen sollte, ob da nicht
das irgendwas haben sie auch gesagt.
Vom Laster fällt. Denn das muss man auch sagen, da ist der Trainer dann auch die ärmste Sau und die Hintermannschaft auch, wenn vorne einfach keiner reingeht. Keiner geht rein.
Ja, ist wirklich schlimm.
Ja, dann ist es natürlich auch schwer. Also wie gesagt, ich kann es auch nur vermuten und ich bin, wie gesagt, dieser Einbruch da nach 15 Minuten im Spiel gegen Stuttgart lässt mich immer noch ein bisschen ratlos zurück. Wir vermuten, und bin ich froh, dass du das auch als Option im Blick hast, dass es vielleicht eine gewisse Überforderung ist, die da eine Unsicherheit auslöst. Denn warum sollte Jens Day plötzlich keine Zweikämpfe mehr führen können? Das kann es ja nicht sein irgendwie. Das ist ja, irgendwas ist da ja. Und trotzdem bin ich zumindest weit davon weg noch, oder ich halte es auch einfach für falsch, jetzt zu sagen, wir schmeißen den Trainer raus,
sind wir alle,
weil danach geht's ja wieder von null los. Ja? Was wäre denn dann? Ja, erstmal die Frage, wen holst du dann? Ja, dann die Frage, dann geht ja wieder ein neues System, wieder Verunsicherung, wieder neues Einspielen. Wer weiß, ob dann ein Koulibaly auch weiter das Vertrauen genießt oder ob dann nicht ein Trainer kommt, der Timo Röcker für die linke Außenbahn holt aus der zweiten, weil der Erfahrung hat. Ja, ja. Und dann also erstmal mauert. Man weiß es ja alles nicht so.
Ich
und
bin
ob
in
dann,
der,
ob dann bin vorne ein Stürmer einen reinmacht. Ja, es ist ja mit noch mehr Unsicherheiten.
Ja, ich bin in der Einschätzung, ich bin da total bei dir, ne? Überhaupt kein Fan davon, jetzt irgendwie darüber zu sprechen, ob man Steffen rausschmeißt. Also kleine Klammer auf, muss ich aber sagen, der Trainermarkt ist momentan spannend wie selten, muss man auch sagen.
Ja, was meinst du?
Ja, also Henriksen, Svensson, Rose, also da sind ja ein paar auf dem Markt gerade, die einfach noch einen gewissen Namen haben und für bestimmte Sachen stehen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich dabei bin zu sagen, warum sollten wir jetzt Horst Steffen loswerden wollen? Das ist ja Quatsch,
also
in meinen
wirklich,
Augen.
Ey, bevor wir Bo Henriksen Jump and Run Fußball, ja, uns dem ausliefern, können wir einfach noch mal einen Monat warten, ob es nicht doch mit einem spielerischen Ansatz.
Ja.
Also das ist jetzt ein Monat, Leute, wo man noch mal, das ist mir jetzt auch zu früh. Ey, wir sind doch auch nicht in der, wo stehen wir in der Tabelle? Wir sind 12. oder so. Wir haben 16 Punkte, wir haben so viele Punkte wie Wolfsburg und Gladbach, die zwar mies gestartet sind, aber die mit einem doppelt so hohen Budget und Ansprüchen da reingehen in die Liga. Es ist doch jetzt nix.
Du, Thomas,
dann habe ich gelesen, wir rutschen tiefer in die Krise, wo ich dachte, in welcher Krise waren wir denn?
Ja, don't kill the messenger.
Wir
machen es folgendermaßen. Sortier's
ja auch nur im Kopf.
Ja, ja, wir machen es folgendermaßen. Ich werde dir heute oder morgen nochmal das Passwort für unser Mailkonto.
Nein, jeder soll denken, was er meint, ne? Das ist, darum geht's mir ja gar nicht. Wir können ja immer nur sagen, was in unseren Köpfen so.
Ja, aber Thomas, es geht ja nicht darum, dass du kritisierst, was die anderen denken, sondern die kritisieren, nee, was du denkst.
Ach so, ja, das dürfen sie ja. Das muss ich ja nicht lesen.
Ja,
aber trotzdem kann ich ja jetzt nichts anderes sagen, als die Ratlosigkeit weitergeben oder das Gefühl, dass wir jetzt gerade, wir stochern ja auch nur im Nebel.
Ich bin da vollumfänglich bei dir, habe meine eigenen Unsicherheiten mit Blick auf Mannschaft und Trainer, bin weit davon entfernt, Aktionismus zu fordern, demonstrativ, ja, einfach nur, weil es mir ein besseres Gefühl gibt.
Bei mir ist halt auch das Ding, vielleicht bin ich auch zu genügsamer Mensch und vielleicht ist deswegen auch nichts aus mir geworden im Leben. Ja, aber ich habe das auch alles schon so ein bisschen eingepreist vorher, dass diese Dellen, diese Schlemmerfilet-Bordelais-Phasen, dass die kommen werden, ja, hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich mich vielleicht schon mit abgefunden.
Guckt man sich halt nur einfach ungern an. So.
Ja, so Sachen wie Derby, die tun mir immer noch weh, immer noch Rachegefühle, aber.
Ja, das verstehe ich. Du, wir haben uns jetzt therapiert, 1:07 gemeinsam, und ich danke dir recht herzlich dafür. Trotzdem müssen wir jetzt noch einmal auf Augsburg gucken und mit Blick auf die Uhr sollten wir das zumindest jetzt noch einmal kurz tun.
1:07 schon, ja.
Ja, also ich kann personell sagen aus der Pressekonferenz, Boniface wird es nicht schaffen, ist nicht im Kader. Beim Bangula, der sich im Training unter der Woche wehgetan hatte, sind sie zuversichtlich, Zitat Ende. Genauso wie bei Friedel, der sich im Spiel gegen Stuttgart ja an der Schulter verletzt hatte, sind sie zuversichtlich. Bei beiden keine strukturellen Schäden, da wollen sie das spontan entscheiden, ob die es dann letzten Endes wirklich packen mit nach Augsburg. Ansonsten sind wir, glaube ich, wieder weitgehend hergestellt.
Ja, genau. Koulibaly fällt aus wegen Gelb-Rot.
Wegen Sperre, genau.
Noch, genau. Ja. Und ansonsten halt die Langzeitverletzten.
Ja, genau.
Und ich glaube, Leo Bittencourt fällt auch aus wegen,
genau,
der ist krank,
genau,
glaube ich. Ne?
Stimmt, ja.
Genau. Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, Augsburg, ein Gegner, den ich gerne Anfang der Saison gehabt hätte. Ne? Wieder Stichwort, wann trifft man auf wen? Die haben sich jetzt natürlich, die haben ihre Krise schon durch und die hatten wirklich eine, Trainer rausgeschmissen und so weiter. Manuel Baum, ja, der glaube ich noch in der Hausmeister Einliegerwohnung im Stadion,
ja, sicher,
wohnt.
Sicher.
Aber der es geschafft hat, gegen Leverkusen zu gewinnen in seiner Premiere. Jetzt 0-1 unglücklich, das zweite Spiel in Frankfurt verloren. Ja, und die spielen wieder kratzen, beißen, Haare ziehen. Die stehen wieder für alles, was Sandro Wagner ändern wollte und für alles, was wir an Augsburg hassen.
Ja, genau. Und wenn man auf die Ergebnisse der letzten beiden Spiele guckt, sind zumindest mal Achtungspunkte da. Die haben Leverkusen 2-0 geschlagen, die haben nur sehr knapp gegen Frankfurt verloren.
Ja.
Haben unter anderem den HSV geschlagen. Also bei denen geht's zumindest im Ansatz wieder leicht bergauf.
Ja.
Kann man zumindest sagen. Und das Spoiler über Disziplin und Mentalität, Sachen, die uns in den letzten zwei Spielen jetzt abgegangen sind. Also ich bin mal sehr gespannt.
Ja. genau.
Wie das ausgeht. Ich habe jetzt nun auch, ich meine, ich bin ja nun ohnehin schon nicht wirklich technisch taktisch bewandert. Über Augsburg kann ich nun wirklich gar nichts sagen. Also gefühlt habe ich von denen dieses Jahr noch kein einziges Spiel gesehen. Deswegen hast du die Möglichkeit gehabt, dir ein Bild zu machen, oder sagst du auch, Mut zur Lücke, bei Augsburg muss man das nicht wissen?
Ja, so ein bisschen, so ein paar Eckdaten kann ich immerhin sagen, ne? Die spielen unter Baum auch so ein 3-4-2-1 irgendwie, ne? Also sind halt auch eher auf eher die Mittelfeld-Mofa-Gang. Bande mit so Jakic und solchen Leuten. Was uns in die Karten spielt, die besten Verteidiger bei denen fallen beide aus. Der Goldlöwe, der Captain, ja. Der ist verletzt, und der Matsima, der zentrale Mann in der Dreierkette, ein Holländer, überragender Verteidiger bisher in der Bundesliga, ja, in dieser Saison, ist gesperrt, 5. gelbe Karte. Mhm. Und sie haben mit Essende und Elias Saad 2 Abstellungen zum Afrika-Cup.
Und diesen Gabi auch noch, ne?
Und diesen Gabi auch noch, der, aber weiß ich nicht, ob der überhaupt eine größere Rolle gespielt hat, kann ich dir gar nicht genau sagen. So, und dann spielen die ja mit so Funktionsplayern. Rechts spielt der Fellhauer, das war der Kapitän von Horst bei Elversberg. Mhm. Heißt der Fellhauer? Nee, der, ja, heißt...
Doch, da ist Fellhauer.
Ja. Ja. Links dieser Janulis, und links, der aber gute Flanken und auch recht torgefährlich ist, auf der linken Außenbahn. Hinten haben die halt so Rupper-Verteidiger mit Schlotterbeck, der auch Kapitän ist. Und vorne dieses Talent mit Kömür drin und dieser Claude Maurice. Also es sind keine großen Überraschungen. Man weiß, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, wie die spielen. Wir wissen, was deren Plan ist, und wir können ganz sicher sein, dass Manuel Baum nicht darauf konzentriert ist, was sie gut können, sondern wie er uns wehtun kann. Also der wird genau die Mainz-Spiele, die Heidenheim-Spiele, ne, und das HSV-Spiel wird er sich genau angeguckt haben. Und auch deswegen ist das jetzt gerade, also das ist wirklich, ja, Showdown für unsere Emotionen, weil alles das, wo wir jetzt vor dem großen Fragezeichen stehen, wo unsere Baustellen aufgerissen wurden in Hamburg und gegen Stuttgart, alles das sind die Skills, auf die es jetzt ankommt, weil die wird Manuel Baum, die wird Augsburg, wird sich reinbohren, genau da.
Oh, und ich habe so ein ganz komisches Gefühl für dieses Spiel. Ich glaube ja wirklich, dass Horst Steffen durch die Personalsituation dazu gezwungen sein wird, so umzustellen, dass der Mannschaft das mental gut tun wird.
Ja, okay.
So, ich würde einfach sagen, wir sliden somit mal in Rate die Aufstellung, denn das finde ich jetzt in der Tat spannend. Also, ich fange mal an, ne?
Ja.
Backhaus ist klar. Ich würde mit Sugawara rechts spielen. Ich glaube allerdings, dass die Abwehr jetzt so aussehen wird. Pieper, Friedel, Schmidt.
Meinst du, dass Friedel fit ist?
Ja, und wenn es Friedel nicht ist, dann ist es eben Stark. Aber ich glaube nicht, dass er mit Pieper, Stark, Friedel spielen wird.
Ja, genau. Das war auch mein Eindruck bei der PK, meine ich so rausinterpretiert zu haben. Wenn Friedel fit ist, wo ich Zweifel rausgehört habe, dann spielt er Innenverteidiger.
Ja, genau. Das glaube ich auch.
Habe ich es interpretiert, ja.
Und er hat sich ja auch wohlwollend über Schmidt geäußert und gesagt, der macht's im Training gut. Ja. Deswegen, ich habe gerade noch kurz überlegt, den Mann, aber der ist, glaube ich, noch nicht nah genug dran, aber er ist ja zumindest wieder im Kader.
Ja. Ja. Ist auch nicht der richtige Mann gegen Augsburg, ist Isaac Schmidt, glaube ich, ein guter Kandidat.
Ich lege mich jetzt einfach mal fest auf Sugawara, Pieper, Friedel, Schmidt, dann auf Leanen Stay, dann glaube ich, dass er es machen wird mit Mbangula, Schmid, Grüll und in der Spitze Njinma.
Okay.
Ich habe kurz überlegt, ob Puertas noch irgendwie eine Rolle spielen könnte und kann, aber ich wüsste nicht, wie und wo. Ich glaube, dass er es gegen Augsburg mit 2 schnellen Flügelspielern probieren wird und dass er hofft, dass ein Njinma auf der Mittelstürmerposition besser funktioniert, als das Top oder Boniface getan haben.
Kann ich nachvollziehen, finde ich auch viel Hübsches dabei. Vor allem deinen Punkt, dass Horst Steffen als Konsequenz aus den letzten Partien zieht, keep it simple, Ja. Und wieder zurückgeht, denn das hat ja so gut funktioniert gegen Union, gegen St. Pauli, dieses Keep it simple. Ja. So. Und ich glaube, dass da ein Lernprozess bei ihm auch stattgefunden hat. Wir sprachen drüber, hat er vielleicht ein bisschen die Truppe überfordert und sich selber auch. Glaube ich ja, dass er zu der Erkenntnis kommt. Und da gehe ich komplett mit. Ich glaube, wir sehen nicht mehr so einen verkappten Linksverteidiger.
Ja, genau.
Zwar weiterhin defensive Aufgaben auf den Außen, aber anders. Ich glaube an eine Viererkette. Ich glaube, dass auch Isaac Schmidt links verteidigt. Ich glaube allerdings, dass Friedel nicht fit wird und denke, dass Stark und Pieper die Innenverteidigung bilden werden. Und dann glaube ich, dass wir wieder, wie in dem vorletzten Spiel, wie gegen Köln, mit drei zentralen Mittelfeldspielern, mit Lienen, Stay und Puertas spielen. Also eine Art 4-3 und dann Schmied und Grüll und vorne Jinma.
Und dann ohne Bangula.
Ohne Bangula, den ich auch in einem Setting auswärts Augsburg gegen diese Holzfäller-Truppe sehe ich ihn, die fressen den auf.
Naja, aber in Gladbach hat er gegen genau so eine Spielweise sein bestes Spiel gemacht.
Ja, aber Gladbach, das war eine Truppe von Püppchen zu dem Zeitpunkt damals. Ne? Ich glaube, und auch diese seine Verletzungen, musste er Training abbrechen, dass das Argument ist. Ich glaube, dass das genau der richtige Ansatz ist mit den schnellen Jinma, mit dem Wühler, Grüll und Schmied dahinter. Ja. Da die Augsburger Abwehr zu stressen, den Jakic, der ist langsam da im Zentrum, extrem kopfballstark, aber langsam. Und Schlotterbeck gilt genau dasselbe. Die zu stressen. Und Cesiger wird da wohl spielen. Das sind alles 2 Meter Kopfballmonster, aber alle nicht sehr schnell. Ich glaube, wir werden die attackieren in einem 4-3-2-1.
Und das klingt so, als wenn du von einem Sieg ausgehst.
Nee, aber von einem Punkt. Ich sage 2-2.
Ja, ich wollte, oder ich sage, das wird ein Spiel, wo wir danach nicht genau wissen, wo wir stehen. Und ich glaube, das wird zum Ausklang des Jahres 2025 ein 0-0.
0-0.
Ja.
Aber dann finde ich, das stehen wir besser da als jetzt, wenn wir dann einen Punkt holen.
Ja, nach Adam Riese ist das so, aber. Ja. Ja, aber trotzdem, ich glaube, also es wird kein Befreiungsschlag, aber es wird auch keine Demontage, toi, toi, toi. Ja. Deswegen, ey, komm. Ich glaube, dass hier irgendwo im Hinterkopf bei eigentlich allen, sowohl bei den Fans als auch bei den Verantwortlichen, irgendwie ist, komm, jetzt lass diesen Samstag nur noch irgendwie einigermaßen unfallfrei überstehen und dann regroup in der kurzen Winterpause.
Und lass uns jetzt auch nicht zu viel Drama machen, ne? Also wir haben auch mal 5 Spiele am Stück irgendwie gewonnen und da hat auch keiner gedacht, jetzt fliegen wir nach Europa. Also, ne, und jetzt haben wir 2 Spiele nacheinander verloren. Das ist jetzt auch noch keine Megakrise, ne? Also,
nö, aber der Wunsch nach Stop the Bleeding ist ja berechtigt.
Ey, absolut. Ich bin der Letzte, der den nicht haben würde. Ja. Ne? Aber ich meine auch so hektische Reaktionen. Luft nach oben lassen. Luft nach oben lassen.
Das perfekte Schlusswort, Herr Kühlmann. Ihr Lieben, Samstag 15:30 ist das Spiel in Augsburg. Danach ist dann erstmal ein bisschen Pause, auch über die Feiertage. Was den Worum-Podcast angeht, werden Thomas und ich das noch in den dafür zuständigen Gremien beraten. Aber jetzt gucken wir erstmal auf Augsburg und danach dann alles Weitere. Mein Süßen, das hat mir sehr geholfen, auch meinen Kopf nochmal zu sortieren. Der Rant-Opa, der irgendwo im Hinteren meines Kopfes noch vor sich hin tobte, der hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Deswegen ausdrücklich vielen lieben Dank dafür.
Ja gut, allerdings auch nur komplett vernebelt den Kopf.
Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Mir hat das vollkommen gereicht.
Okay, ja? Ich helfe gern.
Ja, allen anderen da draußen, ist nicht mehr lang, kommt gut ins Wochenende. Wir wünschen euch prophylaktisch schon mal schöne Feiertage, falls wir uns vorher nicht mehr hören sollten. Falls wir uns vorher nochmal hören sollten, habe ich nichts gesagt. Aber bis dahin erstmal alles Liebe, alles Gute, kommt gut durch, schönes Wochenende, schönes Spiel. Und meinen Süßen, wir schnacken off the mic. Also bis dann.
Machen wir. Gutes Wochenende, gutes Spiel.
Ciao, ciao.
Danke fürs Hören. Ihr habt doch mit zu Weihnachten ein bisschen warmen Wodka gewünscht und ein bisschen Quality Time mit dir.
Dann muss ich den Uwe noch mal tauschen. Aber das kriegen wir hin. Bis dann, tschüss.